Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabside. Um die rund 8 Millionen Diabetiker in Deutschland kümmern sich unzählige Organisationen. Kaum jemand durchschaut den Dschungel von weit über 1400 Verbänden, Vereinen und anderen Gemeinschaften, in denen Ärzte, Diabetes- und Diätberaterinnen und Assistenten und nicht zuletzt die Menschen mit Diabetes selbst organisiert sind. Anlässlich des Weltdiabetestages 2008 tritt eine neue Organisation ins Licht der Öffentlichkeit, diabetes.de. Mein Gast ist heute Herr Professor Danne, der Vorstandsvorsitzende von diabetes.de. Herr Professor Danne, brauchen wir wirklich noch eine Diabetesorganisation in Deutschland?
Ja, unbedingt. Wir müssen etwas Neues machen, denn das, was wir bisher hatten, hat nicht gut genug funktioniert. Wir wissen, dass es zwar den Versuch gegeben hat, mit einer Dachorganisation, mit einem Dachverband verschiedene Organisationen zusammenzuführen, um Gesundheitspolitik zu machen, aber im internationalen Vergleich landen wir damit nur auf dem 19. Platz, wenn man sich anguckt, mit welchem Euro wir welchen Effekt für Menschen mit Diabetes erreichen. England hat sich zusammengeschlossen zu einem ähnlichen Konstrukt wie diabetes.de und ist damit wesentlich erfolgreicher, sodass wir jetzt auch diesen Schritt gehen müssen, eine gemeinsame Organisation von allen direkt oder indirekt von Diabetes betroffenen Menschen in Deutschland auf Augenhöhe zu schaffen.
Wo sind wir auf Platz 19?
Nun, es ist gerade im September in Brüssel bei der Europäischen Gemeinschaft ein sogenannter Euro Consumer Diabetes Index veröffentlicht worden. Den hat es auch schon für Herzkrankheiten gegeben, jetzt eben Diabetes. Und dort gibt es verschiedene Kategorien, die man sich letztendlich angeguckt hat in der Diabetesbetreuung. Und wenn man sich anschaut, was man relativ zum eingesetzten Geld erreicht, dann sind wir nur auf Platz 19. Selbst wenn man also das unabhängig vom Geld sieht und die verschiedenen Qualitätsindikatoren anguckt, sind wir auf Platz 8. Also mit Sicherheit kein rühmliches Ergebnis, während England viel weiter oben steht. Ganz einfach, weil sie gesundheitspolitisch viel mehr erreicht haben, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
Diabetes.de ist angetreten an dieser Situation, dass Deutschland bei der Behandlung von Menschen mit Diabetes, obwohl es so viele gibt, die sich um die Diabetiker kümmern, nicht so sonderlich gut im europäischen Vergleich dasteht. Daran wollen Sie mit diabetes.de etwas ändern. Was haben Sie sich vorgenommen? Wie wollen Sie das angehen?
Nun, da gibt es natürlich nicht das Ei des Kolumbus, sondern es wird wahrscheinlich für die verschiedenen Gruppen verschiedene Sachen geben. Seitens der Ärzte ist es natürlich wichtig, Versorgungsverträge mit den Kostenträgern zu verhandeln und zu schauen, wie man diese Versorgungsverträge so einsetzen kann, dass am Ende die bestmögliche Behandlungsqualität bei den Patienten herauskommt. Und dort müssen die verschiedenen Akteure von Hausärzten zu Diabetologen, zu Krankenhäusern zusammengeschlossen werden, damit man das Bestmögliche erreicht. Umgekehrt aber auch, wenn ich ein Patient mit Diabetes irgendwo bin und ich habe plötzlich ein Problem, wo ich dringend eine Antwort brauche, wo mein Hausarzt, mein Diabetologe nicht erreichbar ist, auch der braucht sofort eine qualitätsgesicherte Antwort und die werden wir ihm mit diabetes.de geben können.
Sie wollen dann also über, weiß ich, auch Telefonkontakte, Diabetikerberatung durchführen, haben dann sozusagen jemanden, der rund um die Uhr im Notdienst ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist zum Beispiel ein Modell, was ich persönlich sehr attraktiv finde. Genau wie das im Einzelnen alles ablaufen wird, das wird die professionelle Struktur von diabetes.de jetzt herausfinden, denn wir werden nicht weiter nur rein ehrenamtlich arbeiten, sondern wir werden Profis einstellen, einen Geschäftsführer, entsprechende Referenten für die 7 Ressorts, die diabetes.de hat, die letztendlich dann auch die Zeit haben und das Know-how, um die Ideen, die wir alle gemeinsam entwickeln, zu prüfen auf Durchsetzbarkeit, auf Wirtschaftlichkeit und auf juristische Sicherheit und so weiter und so fort. Also erwarten Sie von mir jetzt im Moment noch keine festen Versprechungen, sondern nur das feste Versprechen, dass ich alles dafür tun werde, dass am Ende etwas Gutes bei rauskommt.
Verstehe ich richtig. Also konkrete Ziele sind für diabetes.de bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht definiert. Aber Sie sprachen eben von 7 Ressorts. Was sind das für Ressorts?
Also zunächst will ich Ihnen widersprechen, keine Ziele sind definiert. Nein, ich denke, gerade das haben wir definiert. Die Ziele sind sehr gut definiert, der Weg dorthin wird sich immer wieder ändern und der Weg ist eigentlich das, was noch nicht definiert ist und den wir suchen. Die Ressorts, nun, es wird natürlich erst einmal ein Ressort geben über die Öffentlichkeitsarbeit und wo man letztendlich den gesundheitspolitischen Impact ansiedelt. Es wird ein Ressort geben für die Selbsthilfe. Diese beiden würde ich als eine Art Doppelspitze bezeichnen wollen, weil dort natürlich gerade, denke ich, Ärzte, Betroffene und Berater Schulter an Schulter arbeiten müssen, um wirklich den größtmöglichen Effekt zu haben. Wir haben ein Ressort für interne Koordination. Das sind natürlich die ganzen Sachen, wenn es eine so große Organisation gibt, dass dann die Abläufe dort auch gut sind. Es gibt einen Bereich für Recht, Finanzen und Mitgliederangelegenheiten. Es gibt natürlich einen Bereich für die Forschung. Es gibt einen Bereich für die Versorgung und Prävention und genauso einen für die Ausbildung und Schulung. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen vergessen.
Auf jeden Fall hört es sich so an, Sie sagen Ärzte, Beraterinnen, Schulungsberufe und Patienten, als wollten Sie die unterschiedlichen Diabetesorganisationen unter ein Dach bringen oder unter einen Hut. Aber gibt es dafür nicht schon die Deutsche Diabetesunion oder kurz DDU?
Die DDU war ja der erste Versuch, so etwas zu schaffen und die DDU war ein Dachverband. Und man muss sagen, gerade einem Dachverband ist es eben nicht gelungen, diese Abstimmungsprozesse zu machen und wirklich auch dieses gesundheitspolitische Gehör sich zu verschaffen. Das liegt auch einfach daran, dass die Strukturen der DDU letztendlich auch wieder komplett Ehrenamtliche gewesen sind. Und insofern würde ich jetzt gar nicht unbedingt die DDU sehr negativ darstellen wollen. Ich würde einfach sagen, ja, es war ein Versuch und wir müssen aus unseren Fehlern lernen und deshalb aber die Erfolge nicht kaputt machen. Das Gute an der DDU war, dass wir etwas gemeinsam getan haben. Das Schlechte war, dass der Erfolg eben nicht ganz so gut war, wie er letztendlich sein muss und wie es in anderen Ländern gewesen ist. Und deshalb haben wir auf andere Länder geguckt und haben gesagt, die machen das anders und sind erfolgreicher, also müssen wir das kopieren und das tun wir jetzt.
Die anderen Länder, sagten Sie eben, haben Profis eingestellt in den Organisationen. Wäre das in der DDU undenkbar gewesen oder hätten Sie sich vielleicht einfach zum DDU-Präsidenten wählen lassen können, um dort Ihre Ideen und vielleicht auch die der anderen, die ja auch schon Mitglied der DDU waren, umzusetzen?
Nein, ich denke, da waren sich alle einig, dass die DDU als Dachverband eben genau diese Schlagkraft nicht erreichen kann und dass es letztendlich eine gemeinsame Vereinigung sein muss und dass eben ein Dachverband das nicht machen kann. Also das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Strukturen und die Struktur der DDU ist nicht in der Lage, und das zeigt uns auch der internationale Vergleich, eine solche gesundheitspolitische Bedeutung zu bekommen. Wenn Sie sich das so vorstellen, zum Beispiel heute am Weltdiabetestag in England, sitzt der Premierminister im Moment mit einem Kind mit Diabetes zusammen und sie unterhalten sich über die Probleme, die Kinder mit Diabetes in der Schule haben. Das ist ein Erfolg von Diabetes UK. Wir werden heute auch in der Gedächtniskirche zusammensitzen, aber es ist Frau Berger nicht gelungen, irgendwelche Politiker mit dazuzunehmen. Und ich würde es mal so sagen, wenn unsere Familienministerin nicht so wäre, wie sie ist, dann hätten wir vielleicht nicht mal einen politischen Schirmherrn bekommen.
Sie hoffen also, dass Sie mit diabetes.de mehr erreichen können, als die Deutsche Diabetesunion erreicht hat. Und ich nehme an, Sie wollen auch mehr Mitglieder auf Dauer haben. Wie wollen Sie diese hohen Mitgliederzahlen, Sie hoffen, dass Sie eine große Organisation werden, erreichen? Wie wollen Sie an die Menschen rankommen?
Also als Kinderarzt bin ich immer Optimist. Und die anderen Länder haben wesentlich höhere Mitgliederzahlen als wir das in Deutschland im Moment mit den Organisationen haben. Das heißt, sie machen etwas besser als wir. Und insofern müssen wir uns gemeinsam hinsetzen, oder das haben wir auch schon getan und haben eben konkrete Ideen entwickelt, wie wir letztendlich es für Menschen mit Diabetes, für Leute, die von Diabetes bedroht sind, für Leute, die sich in irgendeiner Weise in der Diabetologie, sei es beruflich oder ehrenamtlich, engagieren, ein attraktives Angebot anbieten, was über das, was Sie bisher in Deutschland erhalten können, hinausgeht. Und wenn Sie sich einfach angucken, dass zum Beispiel die Hotline der amerikanischen Diabetesgesellschaft 350.000 Anrufe im Jahr hat, sowas hat es in Deutschland noch nicht gegeben, das wird es aber.
Herr Professor Danne, Sie haben bis jetzt, so wurde es eben bei der Vorstellung der Organisation gesagt, die Mitglieder des VDBD, das sind 3.300, und die ca. 7.000 Mitglieder der Deutschen Diabetesgesellschaft, DDG, und ein paar Einzelmitglieder für diabetes.de gewinnen können. Was ist mit dem Deutschen Diabetikerbund?
Wir haben 2 Jahre mit dem Deutschen Diabetikerbund verhandelt und ich kann das sehr gut verstehen, dass man in einer Umbruchphase manchmal noch Schwierigkeiten hat, sich dann endgültig zu entscheiden. Ich bedauere das sehr, aber ich kann das andererseits auch sehr verstehen, dass sich der Deutsche Diabetikerbund in diesem Moment noch nicht dazu entscheiden kann, eben auch einen Teil der Selbstständigkeit aufzugeben zugunsten einer großen Organisation, so wie es der VDBD und die DDG getan hat. Ich bin aber überzeugt, die Tür ist in keiner Weise zu. Ich war selber nicht Teil dieser Verhandlungen und kann nur sagen, ich bin bereit, auf jeden zuzugehen und zu schauen, wie wir miteinander kooperieren können. Denn ich denke, wenn man sich auch manchmal dann nicht entschließen kann, eine gemeinsame Organisation zu machen, so wird man vielleicht es schaffen, eine Kooperation miteinander zu machen, sodass beide Seiten davon profitieren. Ich denke, der DDB wird sich sicherlich wünschen, bei fast 8 Millionen Betroffenen mehr als etwas über 30.000 Mitglieder zu haben. Und diabetes.de freut sich natürlich, wenn die 30.000 Mitglieder des DDB sich auch bei diabetes.de engagieren werden.
Es geht ja schließlich nicht nur um die Ärzte, sondern auch um die Diabetespatienten, nicht nur um die Schulenden, sondern auch um die Erwachsenen und Kinder mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Welche Rolle ist dann den Patienten, wenn sie sie gewinnen können, vielleicht auch als Einzelmitglieder in diabetes.de vorgesehen?
Ich glaube, die Patienten haben letztendlich die Führungsrolle, denn das müssen wir uns doch eigentlich immer wieder klar machen, dass weder Ärzte noch Berater in der Vergangenheit in der Lage gewesen sind, gesundheitspolitisches Gewicht zu haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Diskussion über die kurzwirksamen Analoga nehmen, dann waren es bestimmt nicht die vielen Stellungnahmen, die Ärzte und Wissenschaftler geschrieben haben, sondern es waren fast 10.000 Petitionen, die geschickt wurden an den Deutschen Bundestag, die Gespräche, die von Betroffenen mit Politikern geführt wurden und gesagt worden, hier entwickelt sich etwas falsch, was letztendlich dazu geführt hat, dass das Bundesministerium für Gesundheit gesagt hat, so wie der gemeinsame Bundesausschuss entschieden hat, so können wir dieses nicht umsetzen. Und das zeigt für mich das beste Beispiel, wie das Motto Wissen schafft Gesundheit, dass also das Wissen bei den Patienten da war, wir brauchen diese Medikamente und dass die Patienten in der Lage gewesen sind, dieses dann auch gesundheitspolitisch so zu vertreten, dass man gehört wurde, was wir alleine als Ärzte, Wissenschaftler nicht geschafft haben.
Sie nannten gerade das Motto von diabetes.de, Wissen schafft Gesundheit. Jetzt ist vielleicht ein falscher Eindruck von mir, aber in der Bevölkerung allgemein ist in meinen Augen das Wissen zum Thema Diabetes noch sehr gering und es ist beladen von einer Unmenge von Vorurteilen. Zum Beispiel, dass ein Diabetiker niemals auch nur ein bisschen Zucker essen darf oder dass das Spritzen für Diabetiker ganz fürchterlich ist oder dass es auch den leichten Diabetes gibt, das bisschen Zucker. Warum glauben Sie, dass das Wissen noch so schlecht ist? Damit müsste ja eigentlich auch die Gesundheit entsprechend schlecht sein. Und wie wollen Sie es verbessern?
Ja, ist doch ganz einfach. Sie haben doch eigentlich alle Antworten schon genannt. Denn was wir im Moment haben, ist Dummheit schafft Vorurteile. Was wir erreichen wollen, ist Wissenschaft Gesundheit. Und da ist es im Moment noch ein weiter Weg. Deshalb sind die Ergebnisse in der Diabetesbehandlung in Deutschland im internationalen Vergleich auch schlecht, weil den Patienten das Wissen fehlt und weil sie so häufig diskriminiert werden wegen Vorurteile und weil man eben so wenig über Diabetes weiß. Dass das nicht so sein muss, zeigen uns die anderen Länder. Und aus meiner Sicht ist eben ein Lösungsansatz eine große gemeinsame Organisation, die deutlich mit einer Stimme spricht und nicht 1.400 Einzelorganisationen, die teilweise widersprüchliche Aussagen machen und die ein wenig aufeinander abgestimmtes Vorgehen haben, sodass dann, wie bei einem babylonischen Sprachgewirr, man auf taube Ohren stößt.
Sie sprachen von einer Organisation, in der Leute nicht ehrenamtlich, sondern auch ganz normal professionell und bezahlt arbeiten, das erfordert Geld. Soll das allein aus Mitgliedsbeiträgen finanziert werden oder wie stellen Sie sich vor, dass diabetes.de ein Büro und Mitarbeiter und all das, was Sie sich vorgenommen haben, Kampagnen bezahlen kann?
Nein, sowas kann man aus Mitgliedsbeiträgen mit Sicherheit nicht finanzieren. Aber es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, wo man Situationen für einen gemeinsamen Gewinn schaffen kann, der sich dann letztendlich auch finanziert. Wenn man also zum Beispiel an die Möglichkeit denkt, Versorgungsverträge für Menschen abzuschließen, wenn man daran denkt, dass man auch Veranstaltungen macht, die einerseits den guten Effekt haben, dass sie das Wissen in die Bevölkerung bringen, aber auf der anderen Seite natürlich auch für den Veranstalter profitabel sind. Wir werden hierzu also Medienpartnerschaften abschließen. Wir werden Partnerschaften mit Kostenträgern abschließen. Wir werden natürlich auch die ganzen anderen Mitspieler im Gesundheitswesen, Apotheker, Pharmaindustrie, all die sozusagen miteinander einschließen, aber auch wir werden für größtmögliche Transparenz sorgen. Denn eines darf uns natürlich nicht passieren, dass wir durch Finanzen gelenkt werden oder dass sozusagen durch einen Interessenkonflikt wir in irgendeiner Weise unsere überparteiliche Neutralität verlieren. Und deshalb haben wir auch von Anfang an gesagt, es gibt eine ganz klare Aufteilung aller eingeworbenen Mittel, dass ein Drittel für die Forschung eingesetzt wird, ein Drittel für die Versorgung und die Prävention und ein Drittel für die Selbsthilfe.
Sie sind jetzt nicht nur Vorsitzender von Diabetes.de und haben sich für Diabetes.de sehr viel vorgenommen. Sie sind jetzt Vize und demnächst Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft, der Ärztevereinigung. Sie sind Chefarzt am Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Sie sind Präsident der Internationalen Gesellschaft für Diabetes bei Kindern und Jugendlichen, also ISPAD, und haben jetzt sich ein großes Ziel gesetzt, Diabetes.de voranzubringen. Haben Sie manchmal Angst, dass Ihre Familie böse wird, weil Sie sich so viel vorgenommen haben? Ich könnte mir vorstellen, Ihre Zeit für die Familie wird knapp.
Man muss immer sehen, dass man ein Leben in einer Balance lebt. Und das ist immer sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass die Familie immer der Kern der eigenen Stärke auch ist. Und ich hoffe sehr, dass meine Familie mir immer die entsprechende Rückkopplung gibt, wenn da mein Leben aus der Balance gerät. Und ich ernte auch immer ganz großes Verständnis, wenn ich jetzt zum Beispiel gleich kurz nach der Eröffnung des Weltdiabetestages in den Zug steige, weil mein Sohn bald Geburtstag habe. Und da habe ich keine böse Stimme gehört, die da sagt, der Danne ist dann nur ganz kurz und geht dann gleich wieder, sondern ernte immer großes Verständnis. Und umgekehrt findet meine Familie es auch toll, weil sie sieht, dass ich mich mit großem Engagement und viel Spaß auch für etwas engagiere. Und mein Sohn sagte gerade, wir haben gerade einen Bio-Diabetes gehabt, Papa, das wusste ich schon alles. Und sowas ist doch schön.
Herr Professor Danne, dann hoffen wir, dass bald die allgemeine Bevölkerung auch deutlich mehr über Diabetes weiß. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für das Gespräch.